Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der neuen Mitte. Die heutige Folge dreht sich um Nachteile, die man haben kann, wenn die Diagnose Asthma bronchiale gestellt wird. Und das ist ein Thema, was mich in der pneumologischen Praxis, also bei mir in der Lungenfacharztpraxis, was mir begegnet, aber nicht sehr oft. Aber wenn es mir begegnet, dann ist das ein sehr wichtiges Thema für die Patientinnen und Patienten beziehungsweise die Angehörigen, weil das bedeutet, dass möglicherweise Karrierepläne nicht weiter verfolgt werden können beziehungsweise mit großen Schwierigkeiten verbunden sind. Und das, weil eine Krankheit diagnostiziert wird, was ja irgendwie in einem Zeitalter, wo man an ja, Ausgleich, ja, an Inklusion, an Gerechtigkeit denkt. Ne? Das ist zumindest so das, was mainstreammäßig den Zeitgeist verkörpert, ja, zumindest der Anspruch, was damit irgendwie nicht in Einklang zu bringen ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute ein bisschen was zu diesem Thema zu erzählen und vielleicht auch auf etwas hinzuweisen, was wichtig sein kann und dazu auch einfach meine Meinung als Lungenfacharzt dazu zu geben. So, was ist damit überhaupt gemeint? Nachteile, wenn die Diagnose Asthma gestellt wird. In Bezug auf Karrierepläne begegnet mir von Zeit zu Zeit die Situation, dass bei werdenden Lehrerinnen oder Lehrer ein Asthma diagnostiziert wird und zum Zeitpunkt dessen, dass sozusagen diese Diagnose sich entwickelt. Ne? Es ist ja so, dass in den allerseltensten Fällen die Diagnose einfach aufploppt, sondern es gibt typische Beschwerden, also asthmatypische Beschwerden wie zum Beispiel Husten oder Kurzatmigkeit oder Atemnot. Und dann machen wir bestimmte Tests, ne, Lungenfunktionstests zum Beispiel. Und dann kann es sein, dass man schon einen asthmatypischen Befund hat. So, ja, das bedeutet, dass eindeutig eine bronchiale Verengung nachweisbar ist, die es so bei jemandem, die oder der kein Asthma hat, nicht gibt. So, ne, also ein sehr eindeutiger Befund. Und dann haben wir eine typische Beschwerdesymptomatik, dann haben wir eine typische Lungenfunktionskonstellation und dann ist die Diagnose eigentlich schon klar. Ja, das Ganze muss man vorsichtig machen, immer dann, wenn es um akute Beschwerden geht, dass zum Beispiel jemand einen akuten Virusinfekt hat und dass deswegen eine schwere Entzündung in den Bronchien da ist, die aber vielleicht vom zeitlichen Verlauf also 10, 14 Tage nicht überschreitet, sodass man sagen kann, okay, das sieht irgendwie aus wie ein Asthma von den Messwerten her, aber die Beschwerdesymptomatik geht eigentlich noch gar nicht lang genug. So, da muss man natürlich sehr, sehr zurückhaltend sein. Da gehe ich aber mal davon aus, dass das alle Lungenfachärztinnen und Ärzte auch entsprechend so machen. So, dann gibt es Situationen, wo es eine asthmatypische Beschwerdesymptomatik gibt, die vielleicht auch schon länger geht und dann macht man Lungenfunktionstests. Und man stellt keine typische Konstellation wie beim Asthma fest. So, und dann sagt man, irgendwie passt das aber alles ganz gut zum Asthma. Das Ganze geht auch schon relativ lange. Das kann also keine akute Bronchitis sein. Und dann macht man einen sogenannten unspezifischen bronchialen Provokationstest. Das bedeutet, man lässt die Patientin oder Patientin etwas inhalieren, meistens Methacholin. Das ist eine Substanz, die die Bronchien quasi reizt und bei gesunden Nicht-Asthmatikern oder Asthmatikern eigentlich keine große Reaktion hervorruft. Es sei denn, die haben aus anderen Gründen eine bronchiale Überempfindlichkeit, zum Beispiel kurz nach einem Atemwegsinfekt kann das mal so sein. Aber ansonsten passiert da nicht viel. So, und bei den Menschen mit Asthma gibt es eine Reaktion, die stärker ist. Ne? Und da man jetzt keinen schweren Asthmaanfall auslösen will, macht man das sehr vorsichtig. Man fängt mit sehr niedrig dosierten Stufen an. Ne? Die Patienten inhalieren also eine sehr niedrige Konzentration an Methacholin ein und dann lässt man es einwirken und macht eine Messung und guckt, gibt es eine Reaktion, ja oder nein. Wenn nichts passiert, erhöht man die Dosis. Die Patienten inhalieren wieder. Man lässt es einwirken und misst wieder. Und passiert nichts, erhöht man es nochmal. Und passiert nichts, erhöht man es nochmal. So, vier Stufen, so ist es bei uns. Und wenn auch auf die oberste Stufe keine Reaktion erfolgt, dann ist ein Asthma praktisch ausgeschlossen. Ja. Hundertprozentig sicher nicht. Ne? Es gibt auch Fälle, wo dann hinterher doch der Verlauf zeigt, es war doch Asthma gewesen. Aber mit zumindest einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man es dann ausschließen. So, aber wenn man es nicht ausschließen kann und die Diagnose dann im Rahmen des Provokationstests gestellt wird, dann ist das eine offizielle Diagnose. Das bedeutet, es gibt verschiedene Wege, wie man die Diagnose stellen kann, aber am Ende kommt eben bei einigen Menschen heraus, es ist ein Asthma bronchiale. So. Jetzt ist Asthma nicht so, wie man früher dachte, ein einheitliches Krankheitsbild. Man könnte fast sagen, es ist ein Symptomkomplex. Bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein und dann wird diese Diagnose gestellt. So. Und das hat natürlich zur Folge, dass das Krankheitsbild komplett unterschiedlich aussehen kann. Das heißt, Asthma bedeutet, jemand hat schwere Atemnot, kann vielleicht nur sehr wenig körperlich machen, weil man ansonsten Luftnot hat. Asthma kann aber auch bedeuten, jemand ist praktisch gar nicht eingeschränkt, hat vielleicht ab und zu Husten in der Allergiesaison oder hat vielleicht ein bisschen Husten immer dann, wenn jemand eine Erkältung durchmacht. Und dann im Anschluss immer noch so ein bisschen hustet über ein paar Wochen, aber sonst überhaupt gar nicht beeinträchtigt ist. Und das führt dazu, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schielen. Aha. So. das führt dann dazu, dass ja, die Diagnose Asthma eigentlich nicht repräsentativ einen bestimmten Gesundheitszustand beschreibt. Es ist aber so, dass aus historischen Gründen es einige Beschränkungen gibt. Das bedeutet zum Beispiel, dass man, ne, eingangs ging es ja jetzt um Lehrerinnen oder Lehrer, die jetzt irgendwie Lehramt studieren und dann irgendwann auch fertig sein möchten und dann vielleicht auch verbeamtet werden möchten. So. Und Vater Staat sagt, das ist jedenfalls das, was ich von ja, Beamten auf Probe oder Menschen, die sich verbeamten lassen möchten, dass das Asthma ein Ausschlusskriterium ist. Das bedeutet, dass ein junger Mensch zum Beispiel, der jetzt noch die Berufswahl vor sich hat und das in Erwägung zieht, dass bei diesem Menschen möglichst kein Asthma diagnostiziert werden sollte. Ja. Das ist zum Zeitpunkt dessen, wo man eine Lungenfacharztpraxis betritt, wahrscheinlich bei vielen noch gar nicht im Kopf. Ja. Insofern sollte, finde ich, auch die Aufklärung, gerade bei jungen Menschen, die vielleicht noch, ja, wo der Berufsweg noch gar nicht so feststeht, wo auch in die Aufklärung mit rein sollte, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja. Weil es sonst hinterher, wenn man die Diagnostik erstmal fortführt und eine Diagnose dasteht, ja, die ist dann halt da. Die ist gestellt und die kann man dann auch nicht, ich sage jetzt mal, unter den Tisch kehren lassen, sondern dann muss man natürlich das, die Diagnose, die ist dann einfach da. So. Also sollte man sich vorher überlegen, ist mein Leidensdruck, so klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das sollte man sich schon als Patientin oder Patient oder als Angehöriger, wir haben ja oft auch minderjährige Patientinnen oder Patienten, wo Angehörige dabei sind und das vielleicht auch nicht wissen. Und dann sollte man zum Beispiel die Eltern auch darüber aufklären und sagen, was das für eine Konsequenz haben kann, wenn am Ende dieses diagnostischen Weges die Diagnose Asthma gestellt wird. Und dass man die dann auch nicht so einfach aus der Welt schaffen kann. Das betrifft alle, die sich ja auf die Beamtenlaufbahn zubewegen. Das betrifft zum Beispiel auch Menschen, die eine Ausbildung bei der Polizei machen möchten. Das bedeutet, da ist es auch so, dass die Diagnose Asthma auf jeden Fall eine Hürde ist. Und meines Erachtens völlig ungerechtfertigterweise zum Teil das auch verbietet. Mit anderen Worten, ist ein Asthma diagnostiziert und bekannt, ja, dann kann ich unter Umständen die Ausbildung gar nicht machen bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Was ich selber schon erlebt habe, ist, dass Patientinnen oder Patienten zu mir geschickt wurden, bei denen von kinderärztlicher Seite schon vor vielen Jahren. Es ist ja so, dass bei Kindern die Diagnose Asthma viel häufiger ist. Ja, man kann also sagen, etwa 10% der Kinder hat die Diagnose Asthma. So. Und einige dieser Kinder haben ja im Erwachsenenalter eigentlich gar keine Beschwerden mehr. Aber die Diagnose ist gestellt worden, die Diagnose ist an die Krankenversicherung übermittelt worden. Und die Diagnose muss, ne, sonst muss auch, das wird dann ja verlangt, ne, dass man Auskunft über seine Gesundheit ergibt. Wenn man solche beruflichen Wege einschlagen möchte, dann muss das auch so genannt werden. So. Und dann steht aber jemand Asthma und dann wird gesagt, ich selber habe es nicht erlebt, weil ich selber einen anderen Weg, wie alle wissen, eingeschlagen habe. Aber dann geht das nicht. Ja, dann sorry, dann kann keine Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht werden oder bei der Polizei. Und oder eben ein anderer Beamten, eine andere Beamtenlaufbahn. Was überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil das Asthma heute, ja, 2023, in den allermeisten Fällen eine harmlose Erkrankung ist, die einfach therapiert werden kann, wo die Menschen überhaupt keine Einschränkungen haben, ja, uneingeschränkt sportfähig sind, körperlich belastbar sind, ja, vielleicht je nach entzündlicher Aktivität des Asthmas das eine oder andere Mal dafür inhalieren müssen. So, dass aber überhaupt nicht schlimm ist. Und das dann als Grund zu nehmen, zu sagen, das dürft ihr nicht machen, ihr fahrt oder fallt sozusagen dem Staat zur Last, wenn ihr Beamtin oder Beamte seid, ist einfach nicht gerechtfertigt, aus ärztlicher Sicht, ist nicht zeitgemäß. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch, dass das immer noch so gehandhabt wird. Ich kann es mir nur historisch erklären. Und ich wundere mich auch, dass niemand dagegen klagt, jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, ob so etwas Aussicht auf Erfolg hätte, aber eigentlich kann es überhaupt nicht sein, dass jemandem aus solchen Gründen so etwas verwehrt bleibt. Ne? Im Umkehrschluss würde das ja heißen, dass bei allen Beamtinnen oder Beamten dann, wenn doch irgendwann im Laufe des Lebens ein Asthma diagnostiziert wird, dass dann dass sie sozusagen rausfallen, so disqualifiziert, weil jetzt haben sie Asthma bekommen, jetzt können sie es nicht mehr machen. Ne? Passiert ja nicht. Wäre ja auch Schwachsinn. Und weil eben das Asthma so harmlos ist heutzutage, was therapeutische Optionen angeht, in den allermeisten Fällen. Also ich sage jetzt einfach mal in über 95% der Fälle. Und da kann man sich ja nicht nach den wenigen Patienten richten, wo das vielleicht nicht so ist. Aber deswegen heute erzähle ich das einfach. Vorher darüber nachdenken. Und dann auch im Rahmen der Asthma-Diagnostik. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man Beschwerden hat, will man es geklärt haben, man möchte es behandelt haben. Aber es sollte auf jeden Fall ein Gespräch erfolgen, sodass das sehenden Augens passieren kann und die Konsequenzen bekannt sind, auch vielleicht bevor die Diagnose gestellt wird, um dann eben darauf vielleicht noch Einfluss nehmen zu können, ja. Gut, also das zum Thema Verbeamtung und Asthma. Es hat auch andere mögliche Nachteile, muss man auch sagen. Auch aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Also eine ähnliche Lage wie in Bezug auf das, ich möchte Beamtin oder Beamter werden. Das betrifft zum Beispiel Krankenversicherung, ja. Oder Lebensversicherung. Oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Das bedeutet, bei all diesen Versicherungen, die man vielleicht, wo man vielleicht nicht daran denkt, dass es irgendwie wichtig ist für mich, wenn ich zum Arzt gehe, weil ich Beschwerden habe, weil ich Husten habe oder Atemnot habe, dann ist es aber so, dass wenn im Prozess des Abklärens, im Prozess der Diagnosestellung, eine Diagnose letztlich rauskommt, dass die dann in der Welt ist. So. Und klar gibt es Krankheiten, die kommen und gehen, aber das Asthma ist eigentlich eher eine chronische Veranlagung. Und die Diagnose, ja, das, da muss man jetzt wieder so und so sehen. Ne? Was ist mit den Kindern, die als Kind Asthma hatten und als Erwachsene nicht mehr? Da ist es ja so, dass eigentlich eine ganz andere Gruppe von Ärzten sich damit beschäftigt. Ne? Erst sind es die Kinderärzte, so, und dann gibt es einen Cut. Und dann gibt es vielleicht gar keine Beschwerden mehr. Dann ist die Diagnose irgendwann, ja, viele sagen ja, viele Patientinnen und Patienten sagen so, dass ich habe es da nicht mehr gehabt. So. Und dann kann es aber sein, das liegt halt in der Natur dieser chronisch entzündlichen Erkrankung, die in Schüben aktiv ist, ja, je nachdem, welche Auslöser das Asthma treiben, dass das möglicherweise viele Jahre verschwindet, vielleicht auch für immer, aber möglicherweise auch wieder reaktiviert wird durch einen Virusinfekt, durch Allergien oder durch eben andere Lebensumstände. So. Und dann ist es so, wenn das den Kolleginnen oder Kollegen gar nicht bekannt war, dass sie das in der Kindheit hatten, dass natürlich die Diagnose zu stellen nochmal ein bisschen aufwendiger ist, als wenn man das Ganze schon so einordnen kann, weil es eine Vorgeschichte gibt. Die ist dann aber bei dem Thema, über das ich gerade spreche, ja von Nachteil. Ja, was bedeutet, wenn man jetzt rein, also nicht medizinisch, sondern rein, was macht mein Leben einfacher, wenn man in dieser Schiene denkt, dann ist es ja praktisch ein Nachteil. Und deswegen ist die Sache halt kompliziert. So. Aber sie ist wichtig. Und sollte auf jeden Fall bedacht werden, wenn man sich auf die diagnostische Schiene begibt. Und ich halte es für wichtig, darüber aufzuklären, besonders bei jungen Menschen. Bei älteren Menschen ist es so, und das betrifft ja alle Diagnosen, dass eigentlich immer für Versicherungen, und das sage ich jetzt einfach mal, sollte Allgemeinwissen sein, dass für Versicherungen, egal welcher Art, ungünstig ist, wenn Gesundheitsstörungen bekannt sind. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken und jetzt mal Krankheiten gar nicht dort betrachten, wo sie schon entstanden sind, sondern in Richtung Risikofaktoren für Erkrankungen denken. Das war ja mal ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob ich euch erinnert, zu Corona-Pandemie-Zeiten, da war das täglich irgendwie Thema. So, bin ich ein Hochrisikopatient oder nicht? Darf ich mich früher impfen lassen oder nicht? No, erinnert euch? Und da ist es ja auch so, da ging es um Dinge wie Lebensalter, da ging es um Dinge wie Vorerkrankungen, Übergewicht und so weiter, Rauchen, ja. Für die Versicherung gilt ja nicht nur Krankheit als Handicap und möglicherweise als Kostentreiber, ne, wenn man jemanden erstmal versichert hat, sondern auch Risikokonstellationen. Und da spielen eben auch Dinge eine Rolle wie das Gewicht, ja, Vorerkrankung, klar, aber auch solche Dinge wie wo ist der Blutdruck, ja, wo ist die Herzfrequenz? Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Ich sage es an dieser Stelle deshalb, weil ja viel immer mehr erfasst wird, ne? Die ganze Technik, was Smartwatches angeht und so weiter, die sind super. Ich nutze es auch. Ne? Ich finde es klasse zu gucken. Wow, gute Sauerstoffsättigung, schön niedriger Puls. Ja, aber möglicherweise wird in nicht allzu ferner Zukunft das auch irgendwie in die Risikobewertung von Versicherungen mit einfließen. Das bedeutet, dass vielleicht, wenn man jetzt eine neue Krankenversicherung oder eine Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, dass dann gefragt wird, okay, Sie haben die Möglichkeit, uns Daten zu geben, zum Beispiel, wie viele Schritte Sie jeden Tag gehen oder wie schnell Ihre durchschnittliche Herzfrequenz ist oder wie die Sauerstoffsättigung ist, ne? Können Sie uns alles schicken und mit den Daten können wir das Ganze beschleunigen, ob wir sie versichern und auch vielleicht zu welchen Konditionen. Ne? Das Ganze wird, wenn es dann irgendwann passiert, vielleicht gibt es das ja schon, das weiß ich nicht, ich bin kein Versicherungsexperte, aber das Ganze wird natürlich erstmal auf Freiwilligkeit beruhen. Und möglicherweise irgendwann wird gesagt, ja, Sie können uns das natürlich, Sie müssen es uns nicht geben, aber wir müssen Ihnen auch keinen Versicherungsvertrag geben. Ja? Insofern ist das Thema Risiko, Krankheit, Gesundheit ein ganz großes Thema, auf dem sich ganz, ganz viel tut und worauf wir als wir, ich sage jetzt einfach mal als Verbraucher, als Patienten, aber auch als professionelle aktiv tätige Menschen aus dem Gesundheitswesen uns darauf einstellen müssen und auch vor den Risiken dieser Technik warnen. Natürlich auch die Vorzüge, ne, ist ganz, ganz klasse, dass man selber mit einer Uhr da einen Handgriff macht und plötzlich ein EKG hat, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist so hilfreich, dass eine Pulsanalyse laufen kann, ohne dass man dafür zum Arzt muss, sondern das selber machen kann, wenn man eine bestimmte Uhr oder verschiedene Uhren können das ja inzwischen hat. Das ist Wahnsinn. Ja, ich will also die Technik nicht schlecht machen, ich finde es klasse, aber man muss eben wissen, was kann das für Auswirkungen haben auf meine Karrierepläne oder auf die Möglichkeit, mich versichern zu lassen gegen irgendein Unglück. Ja. Gut, ich muss noch mal kurz auf die Uhr schielen. Schon 20 Minuten rum. Ich habe leider mein Wasser vergessen vorzubereiten. Deswegen, nein, lass, nein, mein Schatz, nein, Das war ein Scherz. Ich kann ja auch einfach schneller Schluss machen und brauche dann nichts trinken, aber das ist hier ein Wahnsinnsmoment. Live im Podcast kriege ich ein Glas Wasser gereicht. Danke, mein Engel. Zum Wohl. Ah. Schmeckt es natürlich noch besser. Danke, mein Schatz. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, was ich erzählt habe. Ja, das ist der Vorteil, wenn man den Podcast zu Hause aufnimmt. Ach, in den eigenen vier Wänden, kriegt Wasser gereicht. Meine Frau kann mir auf jeden Fall das Wasser reichen. So, also Zusammenfassung ist, wenn es auf die Diagnose Asthma bronchiale zuläuft, falls ihr noch nicht berufsmäßig in fest im Sattel sitzt und falls irgendwie ein Berufswunsch ist, ich möchte mich am Ende oder im Laufe dieses Berufswunsches verbeamten lassen, ich möchte zur Polizei oder zur Bundeswehr, was ja gut ist, weil ja das alles Berufe sind, wo Menschen gebraucht werden, wo wirklich auch, wo man Gutes tut, also Bundeswehr, na gut. Also, ich mische mich da nicht ein, aber Polizei auf jeden Fall, man tut Gutes. Wie es bei Feuerwehrleuten ist, ist letztlich auch der Fall, ja. Also auch da gibt es ja Fitnesstests und so weiter. Da weiß ich aber nicht, wie es mit Diagnosen ist, ob es Diagnosen gibt, die das Ganze quasi ausschließen, unabhängig von dem tatsächlichen Zustand. Aber bei all diesen Berufen, wenn es darauf hinauslaufen könnte, ja, lasst euch beraten. Ja, stellt die Frage, wie sicher ist die Diagnose? Das kann irgendwann ganz, ganz wichtig sein und viele schlaflose Nächte vermeiden. Womit ist die Diagnose gestellt und kann oder muss man diese Diagnose nochmal hinterfragen? Ja, das bedeutet, wenn ihr jetzt in der Situation seid, ein Asthma ist bekannt und ihr möchtet aber gerne so einen Beruf ausüben und habt euch nicht vorher, sondern jetzt entschieden und jetzt ist die Diagnose da und es ist alles auch offiziell. Kann man oder gibt es Wege, diese Diagnose zu hinterfragen? Ja, zum Beispiel vielleicht, ne, vielleicht war jemand sehr, sehr schnell mit der Diagnostik und irgendwie ist es alles gar nicht so sicher. Welche Möglichkeiten gibt es, um vielleicht eine, ich sage es mal provokant, Fehldiagnose wieder aus der Welt zu schaffen, um dann wieder den Berufsweg freizumachen? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das hängt natürlich von den Tests ab, die man da macht und was da rauskommt. Aber sprecht auf jeden Fall eure Lungenfachärztin, euren Lungenfacharzt an, und sprecht offen darüber. Ja, also nicht irgendwelche Spielchen nach dem Motto, sind Sie denn wirklich sicher? Sie sind wirklich Arzt, haben sie studiert. Nein, aber ich will damit sagen, offen, Karten auf den Tisch. So, ich möchte gerne das machen, ich möchte die Versicherung abschließen, das ist jetzt schwierig. Ist das alles wirklich sicher? Muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und, keine Ahnung, Arzt werden? Oder kann ich einen anderen Beruf machen oder kann ich auch Beamtin oder Beamter werden? Ne? Also offen darüber sprechen ist immer das Einfachste, als wenn man jetzt irgendwelche Spielchen spielt oder Manöver durchführt und vielleicht dann die Kommunikation eher schwieriger wird als einfacher. Ja. Gut, das zu dem Thema soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht noch ein paar Sachen zur Renovierung der Praxis. Also es schreitet voran, der Trockenbau. Also wir sind jetzt in der Phase des Trockenbaus. Die Wände werden vorbereitet, die Metallstreben sind schon aufgestellt. Man kann sich das jetzt schon so ganz gut vorstellen, wie das irgendwann mal aussehen wird. Und es gibt immer so ein paar Neuigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Wir haben jetzt erfahren, dass das Bad doch ein bisschen größer wird, also das Patienten-WC, was irgendwie, glaube ich, ganz gut ist. Ich habe jetzt erfahren, dass der Kühlschrank, den wir vorgesehen haben, der, ne, es muss ja, da sind bestimmte Bedingungen dran geknüpft. Ja, also man beschäftigt sich plötzlich mit Dingen und stellt dann fest, okay, Medikamentenkühlschränke haben kein Eisfach, ja. Macht ja irgendwie auch Sinn, aber ja. Irgendwie sind das so Sachen, die man jetzt, wenn man quasi eine Praxis wieder neu von Grund auf plant. Ne? Letztlich ist es ja eine Neuschaffung in bestehenden Räumlichkeiten. Und da kann man eben auch vieles gerade rücken, was vielleicht vorher ein wenig unklar war, auch wenn man es alles gut gelebt hat. Und ja. Wenn man es praktisch von Grund auf neu macht, dann hat das eben auch viele, viele Vorteile. Und vieles wird einem bewusster, was vielleicht vorher irgendwie wichtig war, warum es wichtig ist. Ne? Man lernt dann aber irgendwie auch, dass plötzlich doch ein paar Wände mehr abgerissen werden, sodass man, wenn man dann in die Räumlichkeiten reingeht, plötzlich eine riesige Halle sieht. Ne? Und das ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man irgendwie weiß, man hat hier fast 5 Jahre gearbeitet. Aber ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn das alles fertig ist. Ja, und ich hoffe, dass alle Hörerinnen oder Hörer, die auch Patientinnen oder Patienten bei mir sind, dass die sich genauso drauf freuen, oder genauso gespannt sind. Das passt vielleicht besser, wenn dann alles fertig ist. Ja. Ansonsten genießt das schöne Wochenende. Es soll ja nochmal schön werden, sonnig, nicht so heiß wie vor ein paar Wochen, aber es war irgendwie auch nicht normal. Ja, genießt die Sonne, sammelt Vitamin D produzierende UV-Strahlen, aber eben nicht vergessen, Hautschutz, Sonnencreme, genug trinken, aber eben positive Energie tanken. Man weiß nie, was der Herbst und der Winter so mit sich bringen. Auf jeden Fall weniger Licht. Und ja, seid nett zueinander, okay? Bei allem, was so auf der Welt passiert, vergisst nicht, seid nett zueinander. Das sage ich auch zu mir, Charles, seid nett zu allen. Ja, du weißt nicht, was die Menschen alle so durchmachen. Ne? Man sieht die Gesichter, man sieht vielleicht ein Lächeln, aber ob hinter dem Lächeln auch eben ganz viele Sorgen stecken, ganz viel Ärger, ganz viel Trauer vielleicht. Das sieht man die Menschen nicht an und deswegen wollen wir uns nicht gegenseitig das Leben noch schwerer machen, sondern wir wollen uns gegenseitig kleine Momente der Freude spenden oder wenigstens ein Lächeln, ein bisschen positive Energie, zusätzlicher Sonnenschein. Lasst uns das alle mal machen. Ja, bei all dem Stress, den wir alle haben, ein bisschen freundlicher sein, ein bisschen lieber, ein bisschen netter. Und es wirkt und man fühlt sich selber auch besser und allen geht es besser und es macht die Welt ein bisschen schöner. Und ich höre jetzt auf zu reden, denn es ist jetzt schon 23 Uhr, 28 und ich will noch ein bisschen Feierabend genießen. Insofern macht's gut, Hakuna Matata, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.